Gibt es Viren? Ja, nein, vielleicht. Im Zuge der letzten Jahre, wo sich viele Narrative als falsch herausgestellt haben, die in den Leitmedien transportiert wurden, zweifeln Leute jetzt auch an ganz grundlegenden Sachen, von denen sie geglaubt haben bisher, dass sie wahr waren. Also wird auch die Frage gestellt, ob es denn überhaupt Viren gibt. Ist die Erde rund, kugelförmig oder flach? Wer weiß. Da gab es ja auch schon Untersuchungen und jetzt kommt die Frage, gibt es denn Viren? Und die ist auch schon etwas länger unterwegs in verschiedenen Varianten und dieser Fragestellung werden wir uns nähern mit Frau Professor Ulrike Kämmerer. Sie ist selber Virologin und Sie haben jetzt eine Stunde lang Zeit, sich diesem Thema mit uns zu nähern. Bleiben Sie dran.
Im Gespräch.
Ich begrüße ganz herzlich bei Apolut im Gespräch die Frau Professor Dr. Ulrike Kämmerer. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß Sie und schönes neues Jahr noch.
Ja, wir wollten uns ja schon bei unserem letzten Gespräch kurz danach mit einem Thema beschäftigen, was auf den Nägeln brennt. Es geht um ein Thema, könnte man sagen, aus Forschung und Technik mal wieder. Es scheint so, dass ich bei Apolut anscheinend diese Kategorie jetzt übernehme. Habe ich ja ein großes Vorbild, Joachim Bublatt. Also das, da muss man, der hat schon mal vorgelegt. Gut, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, gibt es denn Viren? Ja, nein, vielleicht. Und das ist so ein bisschen wie, wie in 80 Tagen um die Welt, könnte man sagen. Das ist ja dann diese bekannte Geschichte von Jules Verne, basiert ja auch auf einer Wette. Mhm. Und ich habe es extra nochmal nachgeschaut, es waren 20.000 Pfund Sterling, irgendwann um 1850, 1870 rum oder was das war. Da dachte ich mir, na gut, das klingt ja ein bisschen weniger, aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen, weil die sind ja 130 mal so viel wert damals gewesen wie heute ungefähr von der Kaufkraft her. Okay. Insofern passt das schon ungefähr in die Dimension, wenn dann 2,6 Millionen gewesen. Und es gibt auch so eine Art Wette. Und das müssten Sie uns mal erklären. Worum geht's da? Also eine Wette im Zusammenhang mit Viren. Was soll das?
Nein, das ist keine Wette. Das ist juristisch ganz wichtig, sondern es ist eine offizielle Auslobung. Das haben mir die Juristen erklärt. Das ist ein Unterschied. Also eine Auslobung bedeutet, jemand sagt, ich lobe eine Summe X aus oder einen Preis X aus dafür, dass mir jemand einen Nachweis oder einen Gegenstand oder was auch immer präsentiert. Und da, wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber das sind Unterschiede, ob ich eine Wette eingehe oder ob ich eine Auslobung. Also Auslobung heißt, in dem Moment, wo jemand die annimmt, muss der Auslobende auch schon diesen Betrag tatsächlich haben und muss auch bereit sein, den dann entsprechend vorzuzeigen und zur Verfügung zu stellen. Und diese Auslobung, die war vor, ich glaube 22 war das. Man vergisst ja in dieser Corona-Zeit langsam alles, was war. Da hieß es ja, es gäbe ausgelobt eine Summe von 1,5 Millionen Euro für den Nachweis eines Virus. Und das war die Geschichte, die dahinter war. Das hat eine Firma gemacht, Samira Family GmbH beziehungsweise AG. Das hat das Impressum hat ständig gewechselt von dieser Firma und der das ausgelobt hat. Öffentlich war ein Herr Samuel Eckert und eine Verantwortliche wegen der Geschäftsführung, die eingetragen war, war eigentlich eine Mira Eckert, also seine Frau, so ist sie eingetragen. Und ja, der Hintergrund war tatsächlich, dass die gesagt haben, also es gäbe überhaupt keine Viren und wir würden alle an der Nase rumgeführt werden und es solle doch jemand mal endlich ein Virus nachweisen. Und dann haben wir noch gesagt, was ist das ein Virus? Ist das eins, also Anzahl, ein Viruspartikelchen? Das wird natürlich schwierig. Oder ist es ein spezielles Virus oder ist es egal? Also es war dann letztendlich egal. Es hieß etwas, was ein Virus ist. Das ist also so eine Auslobung, ist schon mal ganz schwierig von den Bedingungen her.
Das ist aber ziemlich mutig, würde ich sagen. Also wir haben ja beide jetzt einen biologischen Hintergrund. Wir haben gerade nochmal nachgefragt. Also Sie haben tatsächlich Mikrobiologie und Virologie als Hauptfächer in der Biologie gehabt, haben dann auch in der Virologie promoviert.
Ja, über das, was man heutzutage Gain-of-Function-Forschung nennt, also Klonieren von Viren. Ja.
Ja, und mein Hintergrund ist auch die Mikrobiologie und Genetik. Also das heißt, also ich würde sagen, das ist eine ziemlich steile Nummer, diese, die da als Challenge kommt. Und jetzt, na gut, aber man muss ja sehen, also wir kennen uns ja auch über das Thema Klimawandel, da waren Sie auch in einem meiner letzten Vorträge, und es ist ja so, dass wir Biologen haben ja auch schon miterlebt, dass es in einigen Fächern schon ein Armageddon gab. Das heißt also, wir erinnern uns an die Verhaltensforschung, und da kam halt eine Frau Professor Cipelius, die hat die Verhaltensforschung bezüglich des dreistacheligen Stichlings auf den Kopf gestellt, weil sie nachgewiesen hat, dass das so in der Form nicht stimmig ist, wie das damals von einem Herrn Tinbergen, nebst Nobelpreis, also den er dafür bekommen hat, veröffentlicht wurde. Da ist also eine ganze Sparte an Biologen plötzlich dabei gewesen, die Scherben wieder zusammenzusammeln von einem Scherbenhaufen, der übrig geblieben ist. Ja. Also könnte schon durchaus sein, dass da vielleicht mal Nachprüfungsbedarf ist. Allerdings würde ich jetzt erstmal von meinem Gefühl her sagen, sieht ziemlich düster aus. Also für jemanden, der 1,5 Millionen auslobt und behauptet, es gibt keine Viren, ist das korrekt? Also das war die Behauptung.
Es war die Auslobung, der Hintergrund war die Meinung, es gäbe keine, und deswegen war die Auslobung, man solle das doch mal nachweisen, dass es Viren gibt. Und vielleicht gleich zu dieser hohen Summe, das ist natürlich sehr geschickt, wenn ich eine Auslobung in einer so hohen, großen Höhe mache, dann weiß ich, selbst wenn der andere jetzt meine Auslobung erfüllt und ich sage, ich zahle nicht, dann muss derjenige ja vor ein Zivilgericht gehen. Ah, und bei dieser Auslobungssumme ist der Streitwert so gigantisch hoch, dass natürlich keiner da entsprechend sich die Gerichtskosten leisten kann, wenn man nicht irgendeine Firma hat oder sehr reich ist. Und damit ist man quasi safe. Je höher man die Auslobungssumme macht, umso sicherer kann man eigentlich sein, dass man die nicht auszahlen muss, weil sich quasi der Auslobungsannehmer die sehr hohen Gerichtskosten nicht leisten kann.
Ach, na gut, aber wenn das jetzt irgendwie eine GmbH wäre oder irgendeine andere Firma, die sich mit Viren beschäftigt, in ihrem Themenfeld, ist das trotzdem, das ist eine mutige Aktion, genau. Würde ich sagen. Ja. Das kann ja auch schief gehen.
Richtig, ja.
Jetzt wurde ja immer wieder zwischen verschiedenen Varianten bei dieser Anforderung gewechselt. Das heißt, das eine war, es gibt gar keine Viren, weisen Sie einfach nur überhaupt nach, dass es ein Virus gibt. Und das zweite war irgendwie, ja doch, es gibt wohl irgendwie Viren, aber die sind nicht krankmachend, oder es gibt keine krankmachenden Viren.
Ja.
Also Pathogene in diesem Sinne. Wie genau lautet jetzt denn diese Auslobung?
Also dieser Text, der damals auf dieser Auslobungsseite stand, der inzwischen auch verschwunden ist, da stand, wir garantieren 1,5 Millionen Euro für einen Virologen, der den wissenschaftlichen Beweis der Existenz eines Coronavirus vorlegt, inklusive der dokumentierten Kontrollversuche aller getätigten Schritte der Beweisführung. Das Interessante war, ich musste dann erstmal nachfragen, weil einen Virologen, ob das jetzt geschlechtsspezifisch ist.
Bei dem ganzen Gendere hier.
Genau, also ob ich zum Beispiel diese als eine Virologin annehmen darf, ja, männlich, weiblich, divers, sonst was. Dann Coronavirus, dann mussten wir auch noch klären, ob die, viele meinen ja, es gäbe nur das Coronavirus, also SARS-CoV-2. Nein, also es wäre allgemein.
Also einen der 56 Stämme, glaube ich, sind's
insgesamt, es sind es. Ne, es sind sogar noch mehr, die es gibt. Ja, also okay. Man muss natürlich, es gibt ja die humanpathogenen Coronaviren, und dann gibt es ja Coronaviren im ganzen Tierreich. Ja.
Ach je.
Genau. Und dann,
also die 56 bezogen sich, glaube ich, nur auf den Humanbereich, wenn ich mich recht entsinne.
Human, so die wichtigen humanpathogenen Coronaviren, das sind sogar eigentlich nur diese 5 bis 6 Erkältungsviren und dann die, sagen wir mal, die neuen Viren, also SARS, MERS und SARS-CoV-2.
Okay. Ja. Wieder was dazugelernt, okay.
Da gibt es einen riesen Stammbaum aber inzwischen von. Also jedenfalls, es war dann geklärt, also es darf auch eine Virologin sein, es darf auch eine Gruppe von Virologen sein und es darf ein beliebiges Coronavirus sein. Es muss also nicht SARS-CoV-2 sein, weil bei SARS-CoV-2 ist ja gleich die Grenze vorgegeben, dadurch, dass es eine L3-Sicherheitseinstufung hat, und damit können nur ganz wenige Leute überhaupt arbeiten. Ja.
Okay, das heißt also, man sollte ein Coronavirus nachweisen.
Genau.
Jetzt ist es ja so, dass also diese ganze Geschichte geht ja in vielen Teilen auf einen Dr. Lanker zurück, der auch eine virologische Arbeit als Doktorarbeit hingelegt hat, ja, und darüber in Zweifeln geriet, dass da irgendwas faul ist mit den Viren.
Ja, zu dem Zeitpunkt seiner Diplomarbeit und der Publikationen noch nicht. Der hat ja über so ein Algen, also Meeresalgenvirus, zwei Publikationen gemacht und damit auch seine naturwissenschaftliche, also Renat-Doktorarbeit gemacht.
Ja, also jetzt würde ich da mitgehen vielleicht, ich kenne mich jetzt in seinem Gebiet nicht aus, aber wir wissen ja, dass ja manchmal Postulate gemacht werden, also irgendwelche Voraussagen, die sich dann im Nachhinein als falsch rausstellen. Auch beim Masernvirus ist meines Wissens noch, da stehen noch einige Fragezeichen im Raum, also wie sieht es das Virus denn nun genau aus? Es gibt also einen riesen Größenunterschiede bei der Größenbestimmung. Also da würde ich mitgehen und sagen, okay, da kann es sein, dass da irgendwie gefuscht wird oder so. Aber ne, also die Frage ist, gibt es da Fehler bei den Untersuchungen in der Vergangenheit?
Naja gut, da muss man einmal sagen, es gibt ja Viren in verschiedenen Ausführungen in der sogenannten Morphologie. Es gibt vor allem aber zwei Haupttypen, das sind die sogenannten nackten Viren, die haben keine Hülle außenrum, und es gibt die umhüllten Viren. Also Coronaviren zum Beispiel sind auch umhüllte Viren. Und diese Hülle, das ist ja so eine Membran, wo nochmal Eiweißbausteine drinnen sind, und die ist relativ lose um den eigentlichen Viruskern herum. Und das kann man sich vorstellen, vielleicht wie so ein lapprigen Schlafanzug. Ja? Und da ist die Umgebung auch unterschiedlich groß, je nachdem, ob man den von vorne, von oben, von der Seite oder sonst was anschaut, ob das sich irgendwo gerade ausbeult oder nicht. Das macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn ich mir das Ganze im Elektronenmikroskop anschaue, wenn diese Viren so eine nicht festsitzende Hülle haben. Die nackten Viren, die haben ganz klaren Bauplan aus Eiweißmolekülen, und die sind auch immer exakt gleich groß. Also wenn man sich so nackte Viren anschaut, dann sind die immer exakt gleich groß. Das macht es einfach, aber sobald die eine Hülle haben, dann werden die in allen möglichen Größenordnungen, also die können zwischen, wenn sie die Hülle haben, zwischen 150 und 400 Nanometer von der Größe sein. Und der Kern innen drinnen, der ist aber deutlich kleiner. Ja, die kleinsten Viren, die wir haben, die sind so um die 15 Nanometer. Das sind aber eben Pico, also kleine, nackte Viren.
Gut, machen wir es erstmal kurz. Also jetzt gab es diese Challenge.
Ja.
Und was war denn jetzt Ihr Ergebnis? Das heißt, also Sie haben da mit Sicherheit was eingereicht. Das heißt, Sie haben gesagt, ja, das tue ich mir an, und dann schreibe ich mal was dazu. Und ja. Was war das Ergebnis der ganzen Geschichte?
Also ich habe letztendlich keine Experimente gemacht. Das war auch nicht gefordert, sondern ich habe letztendlich einfach so eine Art Review geschrieben aus der vorhandenen Literatur und habe mir ein sehr gut dokumentiertes Coronavirus ausgesucht. Und zwar ist es ein Rinder-Coronavirus, was quasi ein urbekanntes Virus ist, was bei Rindern den sogenannten Winterdurchfall macht. Und zwar nicht nur bei Rindern, auch bei Hirschen und anderen Tieren. Und wo ich mir von der entsprechenden Forscherin aus den USA auch sogar noch Publikationen habe schicken lassen, die wir jetzt nicht mehr bekommen haben. Und das Spannende an diesem Rinder-Coronavirus ist, dass das wirklich in so riesigen Mengen im Kot von infizierten Kälbern zum Beispiel ausgeschieden wird, dass man das dann wirklich da per Zentrifugation aus diesen Rinder flatschen, ja, dass man das da tatsächlich rausziehen kann, also durch Zentrifugation. Und das war ja eine Forderung, man soll es direkt ab dem Wirt isolieren können. Es geht dann ja auch immer noch in diese sogenannten Kochschen Postulate. Und bei diesem Rinder-Coronavirus, da ist in dem Durchfall Material so viel Viren drinnen, dass man die durch Filtrationen und Ultrazentrifugationen auch entsprechend anreichern kann und direkt da drin mit dem Elektronenmikroskop nachweisen kann.
Was ist jetzt dann passiert? Das heißt also, Sie reichen das ein mit einem schlüssigen Beweis, und dann kommt... Da sind Sie jetzt um 1,5 Millionen Euro reicher gewesen, sofort.
Nein, es ist tatsächlich so, wir haben das so gemacht. Ich hatte ja vorhin schon erklärt, eine Auslobung, da muss der Auslober definitiv die Auslobungssumme nachweisen können, haben mir Juristen erklärt. Und dann haben wir gesagt, ich habe hier dieses Dokument, das ist bei Juristen hinterlegt. Und jetzt machen wir so, der Auslober muss quasi sich mit dem Juristen, also seine Juristen, meine Juristen sozusagen treffen und der eine legt das Geld auf den Tisch und der andere legt den Beweis auf den Tisch. Ja, also so wie bei diesen alten Spionfilmen, wo irgendwelche Koffer ausgetauscht werden. Und der Vorschlag war sogar, damit das Geld quasi dem Auslober nicht entnommen wird, dass er das an einem, es gibt so Gerichtskonten, wo man solche Sachen hinterlegt. Genau, er sollte das also auf so ein Gerichtskonto hinterlegen und hätte dann im Gegenzug diesen Virusnachweis, also dieses Dokument bekommen. Das Interessante ist bloß, nachdem wir das hatten, hat sich dann nie wieder jemand wirklich ernsthaft darum bemüht, das abzuholen oder einen Juristen vorbeizuschicken, um das abzuholen. Und da liegt es jetzt seit langem. Das war, wann haben wir das gemacht? Also das war im Herbst 22, seitdem liegt es schon.
Ja, okay. Gut, also es hat schon ein bisschen was von dieser Wette von diesem Phidias Fogg aus in 80 Tagen um die Welt, nicht? Und dann kam er dann doch in 80 Tagen um die Welt und der Arme, der mit ihm die Wette eingegangen ist, der ist dann um 20.000 Pfund Sterling, 1,5 Millionen oder 2,6 Millionen waren es dann ärmer gewesen. Genau. Gut, ja, ganz grundlegend. Also die Frage ist ja, was sind Viren? Und wir haben ja also jetzt wirklich diese Diskussion, wo immer wieder alles Mögliche negiert wird. Also wir sehen ja jetzt in den letzten Jahren gehäuft, dass sich viele Narrative, die über die Leitmedien transportiert werden, als nicht wahr herausgestellt haben. Und da gibt es also viele Leute, die dann sagen, okay, ich zweifle grundlegend das gesamte Weltbild an. Wir hatten noch gerade zwei Teams am Südpol, die dann sich die Frage gestellt haben, ist die Erde nun flach? Ja, nein, vielleicht. Und das fand ich jetzt auch ganz interessant und lustig anzusehen, wie die dann wirklich am Südpol den Sonnenverlauf beobachtet haben und dann festgestellt haben, scheint wohl doch rund zu sein, die Erde, also eine Kugel.
Ja.
Genau so. Und dann kommen wir jetzt zu den Viren. Auch so ein Thema, wo gesagt wird, gibt's ja gar nicht. Gibt's denn Bakterien? Nein. Ne? Oder wie alt ist die Erde? Nur 10.000 Jahre alt, keine 4,5 Milliarden Jahre oder was auch immer. So, jetzt fangen wir von vorne an. Das heißt, was ist denn Leben? Also die Kennzeichen des Lebens. Wenn ich etwas als lebendig bezeichne, welche Kennzeichen müssen dann vorhanden sein?
Also das allerwichtigste Kennzeichen, und daran scheitert das Problem des Verständnisses der Viren ja bei vielen, ist ein eigener Stoffwechsel, also Energiegewinnung quasi, damit dann der Organismus wachsen und gedeihen kann.
Wachstum ist schon das zweite, genau.
Wachstum, genau. Dann häufig kommen jetzt in den höheren Organismen so Sachen wie Signalweitergabe, Kommunikation, also auch chemische Kommunikation
dazu. In der Schule machen wir das immer als Reizbarkeit, ne? Das heißt also dann, dann haben wir den dritten Punkt.
Ja. Also was jetzt Viren angeht, sind das eigentlich so die Hauptdefinitionen, die man dazu braucht.
Ich ergänze noch ganz kurz für alle Organismen allgemein, dann kommt noch die Bewegung dahinzu und die Vermehrung.
Ja, also bei Bewegung die aktive Bewegung. Ja, genau, es gibt ja die passive Bewegung. Zum Beispiel über Viren haben eine passive Bewegung über die Brownsche Molekularbewegung, wenn man die eben in Lösung hat, genauso wie viele Bakterien auch, die sich nicht selber aktiv fortbewegen können, die wabern halt so in der Masse mit.
Ja. Genau. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen von der Regel, aber insgesamt sind das so die wesentlichen Kennzeichen, was überhaupt Lebewesen ausmacht. Und da sagen Leute, ja, aber Bewegung, Bäume, naja, zum Beispiel Pflanzen können ja auch die Blätter in Richtung Licht bewegen, also dann drehen sie die Blätter in Richtung Licht oder die Blüten auf und zu machen. Das ist auch schon Bewegung. Oder auch so ein Seestern ist auch mit dem bloßen Auge nicht unbedingt als Bewegung erkennbar, erst in Zeitraffer. Und auch so ein Schleimpilz, der bewegt sich auch, aber das sieht man ja auch dann erst in Zeitraffer. Gut, lassen wir den Teil weg. Was ist jetzt das wesentliche Merkmal, wo wir sagen, das macht ein Virus aus bei all diesen Kennzeichen?
Also bei den Kennzeichen, das Entscheidende ist, Viren werden nicht der lebenden Welt zugeordnet. Das macht das Verständnis so schwierig für viele, dass es zwar in der lebenden Welt vorkommt, also in uns zum Beispiel, aber selber nicht ein Bestandteil der lebenden Welt nach diesen Definitionen ist, denn Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel zum Beispiel und sind auch nicht selbst aktiv bewegungsfähig, sondern Viren sind, man nennt das obligat intrazelluläre Parasiten. Das heißt, Viren sind zur Vermehrung auf den Stoffwechsel ihres Wirts angewiesen. Das heißt, die brauchen zwingend einen Wirt, sei es nun ein Tier, dazu gehören ja wir Menschen auch, oder eine Pflanze oder ein Bakterium, um sich vermehren zu können. Letztendlich sind Viren eigentlich nur eine, kann man sich vorstellen, wie so eine kleine Raumsonde mit Erbinformationen drinnen. Und diese Sonde, die braucht einen entsprechenden Andockpunkt. Das sind diese berühmten Rezeptoren. Also wenn wir jetzt nochmal auf das SARS-CoV-2 kommen, das hat ja dieses Spike, was inzwischen jeder kennt. Und auf der Zelle sind dann Andockstellen und da kann dieses Virus, das Spike an der Hülle, wenn es da zufällig vorbeikommt, dann kann es sich da festbinden. Und in dem Moment, wo dieses Spike mit dem Rezeptor zusammenkommt auf der Wirtszelle, wird das Ganze von der Zelle nach innen aufgenommen. Und sobald dieses Virus in der geeigneten Wirtszelle ist, kann es seine Erbinformation freisetzen und dann wird die Zelle gezwungen, die Erbinformation zu vermehren, die Bausteine des Virus zu bilden. Das alles kann das Virus ja selber nicht. Es muss die komplette Vermehrungsmaschinerie der Zelle kapern. Ja? Und dann, wenn wieder genügend Bausteine und Erbinformationen gemacht sind, dann bilden die zusammen wieder neue Viren und diese Viren können dann entweder direkt aus der Zelle wieder ausploppen oder werden in so kleine Vesikelchen verpackt und mit diesen kleinen Vesikelchen dann aus der Zelle ausgeschleust. Und das ist egal, ob das jetzt in einer Eukaryoten, also in einer höheren Zelle ist, also sprich in einer tierischen Zelle oder ob es in einer pflanzlichen Zelle ist oder ob es in einem Bakterium ist. Das Grundprinzip ist immer gleich. Das passende Virus kommt, wenn es die passende Zelle findet, kann es dort eindringen, kann dort seine Erbinformation zur Vermehrung über den zelleigenen Apparat geben und dann zwingt es den Wirt dazu, seine Bausteine zu bilden, wieder neue Viruspartikel zusammenzusetzen und diese wieder in die Umgebung abzugeben. Also das heißt, das Virus ist außerhalb der Wirtszelle tote Materie. Und innerhalb der Wirtszelle als Parasit, das ist so diese Phase, wo es eigentlich lebt, in Anführungszeichen.
Okay, jetzt haben wir da jemanden, der zweifelt daran, dass es Viren gibt. Welches Virus oder welche Forschung legen wir dem oder derjenigen ans Herz, damit sie davon überzeugt werden kann oder sich selber davon überzeugen kann, dass es Viren erstmal im Allgemeinen geben muss?
Ja, das war ja eben die Forderung. Also geben muss es natürlich keine Viren, aber Viren sind ein sehr, ich würde mal sagen, faszinierender Bestandteil der Natur. Die gehören einfach dazu. Und
Ich wollte auf eine andere Sache hinaus. Also die sagen, ja, es gibt keine Viren.
Okay.
So, und jetzt ist ja das eine ist ja der genetische Nachweis zum Beispiel, das andere ist halt ein Nachweis über bildgebende Verfahren.
Da bleibt die Kombination aus allem. Also das heißt, genau. Das war ja die Idee dahinter. Ich habe also quasi ein infiziertes Tier, ja, und kann aus der Probe dieses Tieres dieses Virus so isolieren, dass ich es dann hinterher im Elektronenmikroskop optisch darstellen kann. Mhm. Und dann kann ich es gleichzeitig noch mit modernen Methoden natürlich auch charakterisieren. Ich kann die Erbinformation charakterisieren, ich kann die Proteininformation charakterisieren und ich kann mit dem Extrakt, also wenn ich jetzt so ein Kalb habe, was so einen Winterdurchfall hat, kann ich den Extrakt daraus nehmen und ein gesundes Kalb nehmen, das dem in die Nase träufeln oder ins Maul. Und dann kriegt dieses vorher gesunde Kalb genauso wieder diesen Winterdurchfall.
Also welches Beispiel wäre da das Praktischste, um halt nachzuweisen, okay, Viren sind existent, erstmal allgemein, ohne dass wir da jetzt auf Pathogene eingehen, also auf krank machen die Viren?
Nein, alle Viren machen krank. Es fragt ja, Herr Lanke hat ja diese Algenviren da gemacht. Es hat ja nur niemand die Alge fragen können, ob sie denn dadurch nicht vielleicht krank geworden ist. Ja, auch ein Bakteriophage, der Bakterien befällt, der macht das Bakterium ja im Zweifelsfalle sogar kaputt. Deswegen setzt man Bakteriophagen, also diese Viren, die Bakterien befallen, ja sogar als Alternative sehr effektiv zu Antibiotika ein. Also insofern machen.
Na, jetzt könnte ich ja sagen, gut, es gibt einen T4-Bakteriophagen. Das ist der, der sofort lytisch arbeitet. Das heißt also, der befällt das Bakterium. Das Bakterium wird gezwungen, diesen Bakteriophagen zu reproduzieren. Ja. Also sowohl die Höhlenproteine. Und dann platzt es irgendwann auf. Mhm. Gibt aber auch noch einen T9-Bakteriophagen. Der hat ja einen lysogenen Zyklus. Und wenn der anfängt, also da könnte man erstmal sagen, naja, also das Bakterium merkt ja erstmal davon gar nichts.
Das wissen wir ja nicht. Wir können es ja nicht fragen. Ja, also
aber es also für uns als Außenstehende vermehrt sich das Bakterium erstmal fleißig weiter in diesem 20-Minuten-Zyklus. Und irgendwann tritt dann ein Ereignis ein, was ein chemisches Signal ist für den. Ja. Und dann wird auf einmal der Bakteriophage, also der T9-Phage, dann in einem sogenannten Lysogenzyklus aktiviert. Ja. Ja. Und dann passiert das gleiche wie beim T4-Phagen. Genau. Der sprengt die Zelle, nachdem er zigfach repliziert wurde, hundertfach, also mehrfach hundertfach.
Das ist sogar noch raffinierter von dem Virus, weil es auf die Art und Weise quasi in noch größerer Menge vermehrt wird. Und es gibt es bei uns ja auch, es gibt ja latente Viren, die im Körper die ganze Zeit vorhanden sind und jetzt so offensichtlich nicht krank machen. Bekanntes Beispiel sind zum Beispiel verschiedene Herpesviren. Ja, also jeder kennt das Windpockenvirus, das Varicella-Zoster-Virus. Das hat man als Kind, sofern man nicht gleich da hier diese ganzen Spritzen hatte, also hat man als Kind normal, hat man Windpocken gekriegt. Und danach war das Virus weg und macht praktisch nichts mehr. Und wenn das Immunsystem aber supprimiert wird, also unterdrückt wird, dann kann dieses Virus, was die ganze Zeit bei uns im Körper quasi geschlummert hat, wieder aktiviert werden. Und dann kriegt man zwar keine Windpocken, aber man kriegt die Gürtelrose. Und wenn jetzt jemand noch keine Windpocken hatte und mit jemandem in Kontakt kommt, der die Gürtelrose hat, dann kriegt derjenige bei der ersten Infektion wieder Windpocken. Und aber jemand, der schon Windpocken hatte, der kriegt keine Gürtelrose, wenn er sich an jemanden mit Windpocken ansteckt, sondern es setzt immer voraus, dass das eigene Immunsystem ein Problem hat. Also das heißt, auch bei uns gibt es Viren, die sind jetzt nicht, wir sind nicht ständig krank und schlapp, ja. Das gibt es bei anderen Viren schon. Aber wenn wir halt ein Problem haben, brechen die wieder aus. Die nutzen quasi die Schwäche aus.
Okay, jetzt mal noch zurück zur Frage. Also erstmal die Frage Bakteriophage, da weiß vielleicht der Zuschauer auf der Straße nicht genau, was gemeint ist. Das sind Viren, die Bakterien befallen. Das sind diese Phagen. Also spezifische Viren, die sich nur mit diesen kleinen Organismen auseinandersetzen. Jetzt ist die Frage, was geben wir dem Zweifler an die Hand, wo er dann unter Garantie, für uns unter Garantie, den Nachweis findet, dass es denn nun überhaupt erstmal Viren gibt. Sind das jetzt zum Beispiel die Bakteriophagen oder gehen wir da lieber auf andere Viren?
Also das Einfachste wären natürlich Bakteriophagen, weil die am schönsten zu führen sind und weil die auch optisch am schönsten ausschauen. Die schauen ja wirklich aus wie so eine kleine Mondlandefähre. Also zumindest die klassischen. Und die kann man schön im Elektronenmikroskop darstellen. Also das wäre, aber dann gibt es ja viele, die sagen, naja, Bakteriophagen gibt es ja. Aber die machen ja Menschen nicht krank.
Aber das ist doch nicht relevant.
Für die Leute schon, die unterscheiden ja,
okay,
zwischen Bakteriophagen oder zum Beispiel auch diese Algenviren gibt es für die ja auch. Aber die machen Menschen natürlich auch nicht krank. Ja klar, weil das sind Algenviren, die machen halt Algen krank. Also das Problem
aber
ist...
Aber das müsste doch eigentlich auch für den Fußgänger verständlich sein, dass ein Prinzip in der Natur immer wieder auf verschiedene Art und Weisen kopiert wird. Das heißt, wenn ich Viren bei Bakterien habe, wenn ich Viren bei Algen habe, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eigentlich nicht nur nahezu, sondern sie ist 100%, dass ich auch Viren bei höheren Wirbeltieren habe.
Das denken wir jetzt, aber dieses, sagen wir es mal so, anthropozentrische, es gibt keine Viren, die den Menschen krank machen. Das ist schon so ein bisschen dieses Herabwürdigen, würde ich mal sagen, der anderen Lebensformen und dieses Negieren dieser biologischen Grundprinzipien. Das macht die ganze Sache eigentlich für Naturwissenschaftler so unverständlich. Ja, also wenn jemand definitiv nicht sagt, er möchte das negieren, dann wird man da echt Schwierigkeiten haben, denjenigen wirklich zu überzeugen. Das ist mein.
Ich versuch's mal. Wenn wir schon jetzt bei Bakteriophagen. Also die, wenn die sagen, es gibt Bakteriophagen, die befallen ja nun das berühmt-berüchtigte Escherichia coli Bakterium, was so unheimlich gerne für Lebensmittelchemiker genutzt wird, um nachzuweisen, ob die bei McDonald's mal wieder nicht genau sauber gearbeitet haben. Weil im Gegensatz zu anderen Darmbakterien dieses Bakterium sowohl an Luft als auch unter Luftabschluss gedeihen kann und sich vermehren kann. Das ist bei vielen Bakterien nicht der Fall und deswegen sind die nicht so einfach anzuzüchten. Deswegen nimmt man immer gerne dieses Escherichia coli Bakterium. So, also so ein T4-Phage geht auf Escherichia coli, befällt das Bakterium, löst, also führt am Ende zum Aufsprengen der Bakterienzelle und setzt ganz, ganz viele neue T4-Phagen frei. Escherichia coli gehört zu meiner ganz normalen Darmflora. Und was viele ja nicht wissen, die Anzahl der Zellen im Darm, die prokaryotischen Zellen, also die Bakterienzellen, ist ja viel höher als die Zellenanzahl, die ich an eukaryotischen Zellen habe, also meine eigenen Zellen.
Körperzellen, ja.
Genau. Das würde ja jetzt ja was machen. Also wenn ich jetzt quasi die Darmbakterien gezielt mit einem T4-Phagen infiziere, dann gibt's dann Durchfall, würde ich sagen. Und das macht doch den Wirt krank, oder nicht?
Ja, das kommt drauf an, wie, das ist immer so die Frage der Masse. Ich denke, wo man das Ganze, wenn wir bei Bakteriophagen bleiben, auch medizinisch sehr viel effektiver sehen kann, ist eben diese Phagentherapie für multiresistente Keime. Also zum Beispiel für, es gibt ja so Wundinfektionen, die nicht mehr in den Griff zu kriegen sind mit verschiedenen Staph aureus oder sonstigen fiesen Bakterien.
Staphylococcus aureus.
Staphylococcus aureus, genau.
Ein Bakterium. Genau.
Das ist ein Bakterium, ein fieses Bakterium, was, wenn es sehr viele Antibiotika schon mal in seinem Leben gesehen hat, multiresistent ist. Das heißt, mit den Standardantibiotika nicht mehr in den Griff zu kriegen ist. Und da gibt es sehr viele zunehmend fiese Wundinfektionen, die tatsächlich dazu führen, dass, wenn es am Fuß ist, dass der Fuß amputiert werden muss oder ähnliches, weil diese Bakterien einfach nicht in den Griff zu kriegen sind. Und da gibt es halt vielen, vielen Jahrzehnten in Georgien, in Tiflis, ein Institut, wo sehr schön diese Bakterien, oder sagen wir es anders, wo aus den Wunden die Bakterien isoliert werden und wo man die passenden zerstörenden Phagen sucht. Und die suchen die einfach, wir hatten ja gesagt, Bakterien im Darm, Phagen im Darm, die machen das einfach so, und in Deutschland geht es inzwischen auch. Man muss nur in eine Kläranlage gehen, in das erste Becken oder in irgendeinen schön verdreckten Fluss. Dann kann man da einfach eine schöne Probe von der Suppe rausholen und kann sich da ziemlich sicher sein, da sind alle Bakteriophagen drin, die es so weltweit gibt. Und dann isoliert man die da draus. Und die machen das so, dass die halt dann das Anzüchten dieser Bakterien, und dann werden da Proben von diesen Dreckwasser draufgegeben, und da, wo die Bakterien dann verschwinden, also das heißt, vorher habe ich ja so eine milchige Bakterienbrühe, und wo dann die Bakterien kaputt gehen, dann weiß ich, da sind die richtigen Phagen drin und die kann ich vermehren. Und damit kann ich dann den Patienten tatsächlich auch so behandeln, dass diese Wunde abheilt und die Bakterien kaputt sind. Und da könnte ich jetzt diesen Virusbeweis natürlich, also den Bakteriophagenbeweis natürlich auch sehr schön führen, weil ich kann natürlich aus dieser, das ist hinterher so eine klare Ampulle mit einer klaren Lösung, aber da sind riesige Mengen von diesem Phagen drin, und das kann ich natürlich im Mikroskop, also im Elektronenmikroskop auch darstellen.
Ja, jetzt haben wir gleich mehrere Schwierigkeiten, weil die Frage war ja, das soll ja ein krankmachender Virus sein, und dieser Virus macht ja nun gesund.
Nein, der also macht es nicht gesund, sondern der macht das Bakterium krank, aber damit den Menschen gesund.
Den Wirt gesund.
Der Wirt für das Virus, also für den Bakteriophagen, ist ja nicht der Mensch, sondern ist ja das Bakterium.
Klar.
Und das stirbt zum Vorteil des Menschen.
Genau. Also wir haben jetzt noch ein anderes Problem. Das heißt also, alles, was ich mit dem eigenen Auge nicht sehen kann, da sind die Leute jetzt ja, wie gesagt, dann dem Nihilismus verfallen, und die negieren ja alles, was an wissenschaftlichen Ergebnissen da war. Und es ist von der Grundeinstellung ja gar nicht mal so schlecht, weil das ist ja eigentlich grundlegend wissenschaftliches Denken. Das heißt,
alles hinterfragen.
Ich hinterfrage alles, und gerade wenn ich da jemanden habe wie Herrn Drosten, sollte ich gleich zweimal drauf gucken, ob das stimmt, was der mir erzählt. Jetzt genau, Das Problem ist ja auch bei uns Naturwissenschaftlern, wir müssen, vieles hat ja nicht mit Wissen zu tun, sondern auch vieles hat mit Glauben zu tun. Ja. Also ich glaube daran, dass derjenige, der vor mir geforscht hat, dessen Arbeit ich weiterführe, dass der redlich gearbeitet hat, dass er vielleicht... sagen wir mal, Flüchtigkeitsfehler oder was, also die üblichen Fehler eingebaut haben kann, aber eben nicht mich an der Nase herumführen möchte. Ja. Es gibt aber natürlich auch solche Leute, die immer mal wieder auftauchen, gerade jetzt in der neueren Zeit, wo dieser Zwang besteht, dass man auch also im Sinne der Fragestellung in seiner Doktorarbeit etwas herausfindet, dann gibt es manchmal das Problem, dass man das vielleicht mit der Methode, die man gewählt hat, gar nicht rausfinden kann. Und dann wird schwierig, diese Doktorarbeit durchzubekommen und später auch noch irgendwelche Drittmittel einzufordern. Und dann wird schon gerne mal ein bisschen an der Arbeit herumfrisiert. Mhm. Wir kennen das. Da gab es auch eine schöne Sendung übrigens, ausnahmsweise bei den öffentlich-rechtlichen Quarks und Co. Fuschen der Wissenschaft. Kann ich jedem empfehlen, das sich mal ein bisschen mal anzugucken. Gut, das heißt, jetzt haben wir ein Problem. Also jetzt könnten ja die Leute sagen, ja, das, was ihr da unter dem Elektronenmikroskop macht, das sind ja alles nur Artefakte. Da wird ja irgendwas noch nicht mal Lebendiges. Es ist ja tot. Das heißt, also ihr bedampft das mit Metall, also eure biologische Substanz, die ihr da habt, und am Ende bekommen wir noch nicht mal ein direktes Bild von dem Lebendigen, was da mal drin gewesen ist, sondern nur ein indirektes Bild.
Ja.
So, und was
wobei es ja nicht lebendig war, es war ja ein Virus in dem Fall.
Eben, genau, noch schlimmer.
Noch schlimmer.
Was machen wir jetzt mit den Zweiflern?
Ja, wenn man das immer wieder wiederholt und kriegt immer wieder genau dasselbe und kriegt es auch an verschiedenen Standorten in der Welt immer exakt wieder dasselbe und kann das Ganze dann auch noch parallel charakterisieren, also in verschiedenen Arbeitsgruppen zum Beispiel, dann würde ich schon sagen, sollte man doch davon ausgehen, dass nicht alle bescheißen und dass auch nicht alle irgendwelche Artefakte im Mikroskop haben, sondern dass da wohl doch was dran ist, was reproduzierbar ist. Das ist ja wichtig und was funktioniert und wo man dann sagt, okay, es gibt diese, wenn wir jetzt bei den Bakteriophagen bleiben, genau diese Bakteriophagen. Und die können auch nur den oder jenigen Bakterienstamm befallen, weil wenn man jetzt quasi den Phagen 1, der für dieses Wundinfektion von Müller-Meyer-Huber spezifisch ist, dann kann es vielleicht dann die Wundinfektion vom Bettnachbarn nicht bekämpfen, weil der hat ein bisschen andere Bakterien da drin. Ja, aber sehen würde dieses Bakteriophagen in der ganzen Welt, alle Arbeitsgruppen, überall im Mikroskop sehen die gleich aus. Und ich glaube, diese Reproduzierbarkeit von Versuchsergebnissen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um sozusagen nachzuweisen, dass das auch real ist.
Jetzt ist eine Frage, was ist ein Virus? Ich bin noch gerade bei dieser Frage, weil mich das auch in der Genetik immer umgetrieben hat. Ist das Virus das fertig zusammengebaute etwas? Oder gibt es schon, wie nennt man das, also ein Provirus, wo quasi die Information für den Virus weitergegeben wird? Und wir haben ja sowas durchaus in unserem Genom. Das war auch mit Corona relevant, vor allen Dingen auch, was diese Impfstoffe anbelangt. Es geht um sogenannte Retroviren zum Beispiel. Und es geht um Retrotransposons. Wir kennen aus unserem eigenen Genom diese sogenannten Transposons. Die sind dem Vernehmen nach wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich viralen Ursprungs. Das heißt, es sind kleine Sequenzen, kleine Basenabfolgen in unserer DNA, die kodieren für, ja erstmal ganz grundlegend, für so ein paar Enzyme, die dafür zuständig sind, dass diese DNA da rausgeschnitten werden kann aus unserem ganz großen Genom. Und dann wird die restliche DNA zusammengeklebt und dann geht dieses kleine Stück woanders rein, schneidet die DNA da auseinander und setzt sich dazwischen und klebt sich da rein. Also diese Enzyme sind da mit dabei. Das ist also das Kennzeichen von diesen Transposons. Und diese Retrotransposons haben noch zusätzlich eine sogenannte reverse Transkriptase mit an Bord. Das heißt, die können entgegen der üblichen Richtung nicht nur DNA in RNA umschreiben und von da aus in Proteine, sondern RNA zurück in DNA schreiben.
Ja, das ist aber eine spezielle Subgruppe von Viren. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Arten von Viren.
Sind die denn pathogen, also diese Transposons? Darauf wollte ich hinaus. Sind das denn jetzt krankmachende Viren,
Wenn das Transposon wieder, also man kann diese endogenen Retroviren tatsächlich, es gibt welche, das haben wir mal in der Plazenta sogar erforscht, das HERF-K, das Humane, das macht ein ganz wichtiges Protein, das Syncytin, wodurch die Plazenta erst quasi zu der Plazenta wird.
Das war nämlich meine nächste und Frage. Erklären Sie es mal. Also was, das heißt also, wir Säugetiere sind doch eigentlich aufgrund eines Virus nur das, was wir sind, nämlich Säugetiere.
Ja, genau. Ja, und vor allem jedes Tier, jede Art hat seine eigene Gruppe an hauseigenen Viren, die im Genom sind. Und bei uns ist es so, dass dieses humane endogene Retrovirus, so schreibt sich das HERF, und die werden durchnummeriert A bis X so, und das ist das Virus K. Das bildet ein Hüllprotein, das ist das Syncytin, und dieses Syncytin hat sich im Laufe der Evolution unsere Plazenta zunutze gemacht, um die äußere Hülle der Plazentazotten zu bilden. Und ohne die Aktivierung dieses Syncytins gäbe es keine funktionierende Plazenta beim Menschen.
Es kann, das heißt, dann wären wir eierlegende Organismen oder was auch immer. Also,
was auch immer, ja. Oder also, hätten eine andere Plazenta. Es gibt ja andere, also okay. Mäuse, Pferde, Rinder, alle haben ja eine Plazenta, die schaut immer anders aus, weil die andere endogene Retroviren haben. Aber das ist nur ein Protein, dieses Virus.
Also ja. Ist doch ein Virus dann sogar Bestandteil der Evolution und ist gar nicht krankmachend in dem Sinne, sondern ist sogar von Vorteil für den Organismus.
Wie gesagt, es sind ja eine Subgruppe innerhalb der Viren, die für uns sich im Laufe der Evolution immer wieder es geschafft haben, sich ins Genom zu integrieren und auch sehr wichtige Funktionen steuern. Also man vermutet sogar, dass endogene Retroviren unsere Zellen durchaus auch gegen das Eindringen neuer Retroviren schützen. Die wollen sozusagen ihren Wirt verteidigen, so nach Motto, meins, hier kommst du nicht rein, da sitz ich bereits. Ja. Und in ganz seltenen Fällen können sogar komplette endogene Retroviren wieder reaktiviert werden. Das also aus unserem Genom, in der Plazenta ist es zum Beispiel schon gezeigt worden, dass aus unserem Genom ein komplettes Virus wieder entsteht, also ein Virion, also das außerhalb der Zelle nennt man ja Virion und in der Zelle nennt man es Virus. Dass also quasi wieder diese kompletten Viruspartikelchen, also innen die Erbinformation und außenrum diese Kernkapsel und dann eben eventuell, wenn sie aus der Zelle rauskommen, sogar noch die Membran, dass das wieder entstehen kann. Also wir haben 8% unseres Genoms sind virale Bestandteile. Also das heißt, Viren gehören zu uns oder zu allen Lebewesen, gehören die zwingend dazu. Mhm. Und dann ist die Frage, pathogen oder nicht. Also ursprünglich waren das mal pathogene Viren, ja, also die irgendwas gemacht haben und dann aber sich sozusagen mit vom Pathogen zum Symbionten geworden sind. So wäre jetzt der biologische Weg, ja.
Also in der Biologie machen wir das im Unterricht als Stichwort Koevolution. Das heißt also, es gibt also quasi einen Kampf. Und eigentlich sind auch die Organismen auf Dauer nicht erfolgreich, die ihren Wirt sehr effektiv töten, weil die sägen sich den Ast ab, auf dem sie sitzen, würde man so schön sagen. Sondern es sind immer die, Pathogene am erfolgreichsten über die ernste Evolution gesehen, die halt den Wirt vielleicht ein bisschen schädigen, aber den trotzdem nicht töten.
Oder im Idealfall sogar zum Symbionten werden und tatsächlich das eine Win-Win-Situation ist. Ja. Mhm.
Also das, was Sie eben gerade gesagt haben, also diese Geschichte, dass also ein Pathogen, sei es ein Virus oder Bakterium, den Wirt vor weiteren Attacken von außen schützt, ist ja eigentlich auch ein durchgehendes Prinzip. Wir kennen das also von unserer Darmflora, da waren wir vorhin. Das heißt, wenn die funktioniert, haben andere Bakterien es einfach sehr schwer, da reinzukommen. Einfach weil schon die da sind, sich einfach viel häufiger vermehren als neue Keime.
Ja, die Nischen sind quasi alle besetzt.
Genau. Und auch gerade die Schleimhäute, das ist ja auch bekannt, also dass dann also zum Beispiel irgendwelche Milchsäurebakterien sich der Pudel wohlfühlen, dann haben wir unsere eigenen Milchsäurebakterien und solange ich jetzt nicht eine Antibiotikatherapie machen muss, aus welchem Grund auch immer, dann mache ich mir alle Bakterien kaputt, die ich habe im Körper. Und dann sind auch meistens die Schleimhäute frei und zack, habe ich einen Pilz auf der Schleimhaut drauf sitzen, genau. Was ich nicht hätte, wenn ich dann eine funktionierende Bakterienflora auf der Schleimhaut hätte.
Ja.
Okay, zurück zu der Frage. Gibt es Viren? Ja, nein, vielleicht. Also wie überzeugen wir, also wir waren jetzt bei Bakteriophagen.
Ja.
Gibt es noch andere Viren, wo man sagen könnte, die kann ich vielleicht sogar schon unterm Lichtmikroskop sehen?
Ja gut, es gibt so eine Übergangsform. Es ist ja alles in so einem Fluss. Also wie gesagt, die kleinen Urviren, wenn man so will, das sind ja ganz winzige Partikelchen. Und ich hatte ja gesagt, die vermehren sich in der Zelle, die müssen die ja kapern und gehen dann wieder raus. Und das ist die Frage, was ist die Henne, was ist das Ei, wie üblich. Aber es gibt sogenannte Riesenviren. Das sind also, Riese heißt jetzt nicht unbedingt, dass die besonders groß sind, sondern das sind Viren, die vor allem im Pflanzenreich vorkommen. Und die haben zwar auch noch keinen eigenen Stoffwechsel, aber die haben Gene, die den Stoffwechsel des Wirts manipulieren. Ja, was ein normaler, also jetzt ein Coronavirus zum Beispiel nicht hat, sondern Coronavirus ist darauf angewiesen oder so angepasst, dass es einfach die normalen Mechanismen nutzt. Und es gibt aber Riesenviren, die einfach jetzt so viel Gene dabei haben, dass sie der Zelle sagen, du machst zwar normal den Stoffwechselweg X, aber den brauche ich nicht. Ich brauche den Stoffwechselweg Y. Hier ist die Erbinformation dazu. Und dann wird die Zelle quasi gezwungen, sogar ihren Stoffwechsel zu ändern.
Mhm. Ja. Und vor allen Dingen diese Riesenviren, das zielt vor allen Dingen auch auf die Anzahl der Basen ab, also die im Genom drin sind. Also jetzt zum Vergleich, so ein Coronavirus hatte 30.000 Basen, ja, auf einer einsträngigen RNA.
Ja.
Und diese Riesenviren, jetzt kenne ich Mimi und Mama, also das sind also so Viren, die zum Beispiel in Amöben vorkommen. Die hatten dann ein Genom, doppelsträngige DNA im Bereich von 1,2 Millionen Basenpaare. Also das ist schon eine ganze Menge. Und da sind wir schon eigentlich im bakteriellen, ja, Bereich. Ne?
Ja. Ja, das ist eben so eine Übergangsform. Ja, das ist genau das Problem, dass es so Übergangsformen gibt, die machen natürlich das Thema vom Verständnis her für Leute, die nichts damit zu tun haben, etwas schwieriger. Weil viele wollen ja so ein Schubladendenken haben, ja? Virus ist das, Bakterium ist das, Zelle ist das, aber es fließt ja so ein bisschen ineinander über, was auch Sinn macht im Laufe der Evolution. Wir sind ja irgendwann mal, ist ja aus irgend so einem Ursuppen, was auch immer, sind ja komplexe Organismen wie Säugetiere entstanden, ja. Und da muss es ja diese Zwischenform geben und die gibt es ja nach wie vor noch. Also, aber diese Riesenviren jetzt im Lichtmikroskop wird trotzdem schwierig. Also eigentlich ist ein Virus, ich hatte ja gesagt, so bis 400 Nanometer von der Größe her, das ist schon so der Bereich, wo man ein Elektronenmikroskop noch braucht. Also diese ganz großen Viren, ja, diese Pockenviren und wie sie alle heißen, also auch für die braucht man eigentlich noch wirklich, oder nicht nur eigentlich, sondern braucht man ein Elektronenmikroskop, um die zu sehen. Und das macht es ja so schwierig von der Historie her. Das Elektronenmikroskop ist ja erst so seit den 60er Jahren, ja, in Betrieb, ja. Und das heißt, man hat vorher zwar gewusst, da gibt's irgendwas, was ansteckend ist, was krank macht, aber man konnte es nicht sehen. Und der Mensch will ja immer was sehen. Das ist auch wieder dieses Problem. Und da gibt's übrigens total spannend, da gibt's eine, die war eigentlich Fotografin, soweit ich weiß. June Almeida heißt die.
Kenne ich gar nicht, erzählen Sie.
June Almeida war eine britische, ich glaube tatsächlich Fotografin, und die hat sehr früh sich mit dem Elektronenmikroskop beschäftigt und die hat ganz spannend eigentlich die ersten wirklich so einen Stammbaum von Fotos von Viren gemacht. Und die hat letztendlich auch den Namen, das wäre jetzt wieder der Zusammenhang mit den Coronaviren, die hat auch den Namen Coronaviren kreiert, weil eben diese Viren durch diese Spikes außenrum wie so eine Krone um sich herum hatten. Und das war das, was sie im Elektronenmikroskop gesehen hat. Sie hat auch zuerst mal die Bakteriophagen schön darstellen können. Sie hat diese geschossartigen Tollwut, diese Rabiesviren gesehen. Sie hat also, da gibt's so richtig schöne, da hat sie noch so die ganzen Fotos aufgeklebt und händisch beschriftet. Das war irgendwie so 1960, so um die Drehe. Und sie war quasi die urbildgebende Virologin überhaupt.
Mhm. Ja. Jetzt kann sie auch Fehler gemacht haben und davon gehen wir mal aus, dass sie bestimmt welche gemacht hat. Und es ist wirklich auch so, dass, also ich bin ja viel mit dem Lichtmikroskop unterwegs und es sind so viele Sachen, die man einfach falsch interpretieren kann. Da ist ein Staubkorn drauf und das Staubkorn interpretiert man falsch. Oder man kann ja eigentlich nur 2D gucken und man muss dann halt mit dem mit dem Fein- und Grobtrieb dann schauen, dass man dann irgendwie das neu fokussiert und dann sich an eine 3D-Struktur von dieser 2D-Struktur, die ich eigentlich nur sehe, vorzustellen, ist auch sehr schwierig. Da macht man manchmal falsche Schlüsse, okay, das passiert. Jetzt sind ja auch viele Dinge unterwegs, die jetzt auch im Zuge der Corona-Krise publiziert wurden. Dann ging es um alle möglichen Fremdkörper im Blut.
Ja.
Und die wurden dann sehr häufig als etwas Lebendiges interpretiert. Mhm. Und ich gucke da drauf und denke mir so, ich habe da meine Zweifel. Also da wurden also ganz viele Pathogene postuliert, die ich da nicht gesehen habe bei den Bildern.
Ja, es waren häufig Staubfäden oder so auf den Objektträgern, weil die Fokusebene nicht gepasst hat.
Dann wurde gesagt, ja, aber die bewegen sich doch. Dann sage ich, ja gut, aber so ein Mikroskop, wenn es die alten Mikroskope haben, zum Beispiel Halogenlampen drin, und das heißt, die erhitzen das Material schon ziemlich deutlich und dann entsteht eine Flüssigkeitsbewegung alleine durch die Erhitzung. Und das ist alleine schon ausreichend, um da etwas in Bewegung zu setzen auf dem Objektträger zum Beispiel. Ne?
Ja, auch bei großen Vergrößerungen, ich hatte ja schon diese Brownsche Molekularbewegung erwähnt am Anfang, auch dadurch fängt das alles so ein bisschen das Wabern an und dann hat man so einen Bewegungseindruck. Aber sagen wir es so, natürlich kann man was falsch machen, kann auch was falsch interpretieren, aber das war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Man legt es vor, sagt, schaut mal, ich habe hier eine Probe vom Patienten X, da habe ich im Elektronenmikroskop das und das und diese Bilder. Wenn ihr einen Patienten habt, der hat quasi ein ähnliche, vergleichbare, gleiche Symptomatik, schaut euch das mal an. Kriegt ihr dasselbe? Also kriegt der Patient in Berlin dasselbe Bild wie der Patient in Buenos Aires zum Beispiel? Dann kann man schon sagen, also, und wenn es dann noch ein Patient irgendwo in Sydney hat, dann kann man schon sagen, wenn dann immer exakt dieselben Bilder rauskommen von verschiedenen Patienten mit verschiedenen Untersuchern, sagen, okay, der oder diejenige, die das zuerst beschrieben hat, da passt es wohl. Und so ist es ja dann auch gegangen. Also sie hat dann sehr, sehr viele Proben durchmikroskopiert von vielen Patienten und immer wieder, wenn die ein eindeutiges Symptom hatten, eindeutig dieselben Strukturen gefunden. Und deswegen diese Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit, die ist halt ganz wichtig.
Kommen wir zurück zu den Viren. Und ich bin noch wieder mal bei diesen Phagen, bei den T-Phagen. Das sind ja dann die Viren, die Bakterien befallen. Escherichia coli zum Beispiel. Also, und da hat ja, glaube ich, der Herr Dr. Langer gesagt, dass so ein T-Phage nichts weiter ist als eine Spore, so eine Art Spore von einem Bakterium. So habe ich es zumindest verstanden. Mhm. Kann das sein?
Das kann man relativ einfach nachweisen, weil aus Bakteriensporen entstehen wieder exakt die Bakterien mit dem kompletten Genomstoffwechsel äußerer Form, Eigenschaften des Bakteriums. Und aus Phagen kann eben sich nicht das komplette Bakterium bilden. Ja, also eine Spore, Bakteriensporen ist ja quasi eine Überdauerungsform eines Bakteriums. Und wenn die Lebensbedingungen wieder passen, dann können, also wieder Wasser, wieder Nährstoffe da sind, dann quellen die quasi auf und dann beginnt der Stoffwechsel und dann wird es wieder vermehrungsfähige Bakterien. Und ein Phage, der kann noch so gute Bedingungen haben, wenn der nicht eine Zelle bekommt, in der er sich vermehren kann, kann der von sich aus nie wieder sich selbst zusammenbauen.
Ja, ich finde diese Sporne ohnehin, das fand ich damals schon total faszinierend. Mhm. Das ist ein interessantes Thema, was eigentlich jetzt mit den Viren relativ wenig zu tun hat. Sporen sind ja Überdauerungszustände von Bakterien, die sehr robust sind. Die sind weltraumtauglich. Mhm. Das heißt also, die halten auch eine hohe Strahlungsdichte von ionisierender Strahlung aus. Das heißt also, Sonnenwind macht den relativ wenig aus. Und die können dann tatsächlich auch die Planeten untereinander infizieren. Das ist ja auch eine große Fragestellung gewesen, wo kommt das Leben überhaupt her? Und haben wir zum Beispiel Leben auf dem Mars? Und dann geht es jetzt nicht um die kleinen grünen Marsmännchen, sondern um die Fragestellung, sind da vielleicht Prokaryoten? Also sind da Bakterien auf dem Mars zu finden? Und nach all dem, was ich bisher gesehen habe, ist die Wahrscheinlichkeit doch ziemlich hoch.
Naja, das heißt, aber wenn ich da rein darf, bei Viren ist es ja genauso. Die Virionen, also außerhalb der Zelle, die quasi tote Materie, die jetzt gerade die Kapsel hat, mit der geschützten Erbinformation drin, die ist ja auch ähnlich robust. Man kann es eigentlich diesen Vergleich ziehen, dass die Viren außerhalb auch so ein bisschen eine Art Spore sind, nur dass sie eben sich nicht von sich aus, also wenn man jetzt rein Viren in eine Bouillon werfen würde, tut sich nichts, solange da nicht sich Bakterien drin vermehren. Während die Bakterien jetzt, sich in der Bouillon vermehren können.
Also gerade so die pathogenen Viren sind doch sehr auf gut temperierte Flüssigkeit angewiesen. Also wenn die jetzt, sagen wir mal, keine Flüssigkeit mehr haben, sind sie doch hin im Zweifelsfall. Oder nicht?
Nö? Nö, es gibt auch Viren, die können sehr gut ewig lang ausgetrocknet überleben. Die mit
ein Beispiel bitte. Was gibt's denn da?
Als Beispiel die verschiedenen Picornaviren zum Beispiel, diese also meistens nackte Viren, die sind sehr viel robuster als die umhüllten Viren.
Ja. Das heißt also, die umhüllten Viren, die haben wirklich Schwierigkeiten, wenn die Flüssigkeit am Ende fehlt oder die Temperatur zu stark sinkt. Aber diese nackten Viren, ja gut, Picornaviren hätten mir dann doch geläufig sein sollen.
Nein, aber es ist tatsächlich so, wie robust etwas ist, das hängt tatsächlich von der Zusammensetzung ab. Und wenn eine Spore oder ein Virus eben so eine robuste Eiweißhülle hat und nicht so eine lapprige Membran noch zusätzlich, die kaputt geht, dann sind die extrem stabil. Ja.
Also hat es vielleicht doch was mit einer Sporenbildung zu tun? Oder sagen wir mal, das Prinzip ist das gleiche vielleicht?
Naja, das Prinzip, naja, nicht ganz. Eine Spore, wie ich schon gesagt hatte, eine Spore, der reicht ja eine stoffwechselfördernde Lösung, sagen wir es mal so. Also Bausteine und Wasser reichen der aus, wenn dann auch die Umgebungsbedingungen passen, Temperatur und Gasversorgung, dass die Bakterien wieder wachsen können. Ein Virus, ein Virion, also außerhalb der Zelle, das wabert sozusagen irgendwo rum oder fliegt in der Luft rum oder lauert sozusagen irgendwo und kann sich aber immer nur dann wieder aktivieren, wenn es mit einer geeigneten Wirtszelle in Kontakt kommt. Ja, also das ist schon.
Genau, also das war jetzt der Punkt, den hatten wir auch irgendwann schon erläutert. Ja. Das hatten Sie schon auf den Punkt gebracht. Jetzt war aber das Beispiel, war ja gerade ein T4-Phage und der ist ja nun nicht behüllt. Das heißt, das ist ja das reine Kapsid mit diesem tollen Injektionsapparat, der da unten drunter hängt. Ja, okay. Also ich glaube, dass wir an dieser Geschichte wahrscheinlich noch mal weitermachen müssen. Wir werden jetzt mit Sicherheit viele Rückmeldungen bekommen auf diese Sendung, wo dann auch von den Kritikern wahrscheinlich kommen wird, aber ihr habt doch nicht erwähnt das. Und das ist jetzt für uns die Schwierigkeit, weil wir nicht wissen können, was da jetzt für Fragen kommen. Wahrscheinlich müssen wir uns noch mal im halben Jahr noch mal treffen in der gleichen Sache und dann kommt da vielleicht noch mal eine Fragestellung, wie ist denn das? Ihr habt aber nicht bedacht, bei diesem ganz speziellen Pathogen, was jetzt kein Virus sein soll, ist das vielleicht doch ein Virus oder nicht oder wie auch immer, da müssen wir noch mal an die Geschichte, glaube ich.
Also vielleicht ein Punkt, der ganz wichtig ist, der tut sich immer an der Fragestellung Isolation. Ja? Und Isolation heißt, Viren aus einer Patientenprobe, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, müssen zwingend in einer lebenden Zelle vermehrt werden, also in einer geeigneten lebenden Wirtszelle. Das heißt, ich kann die nur in einer Zellkultur vermehren. Herr Lanke hat zum Beispiel seine Algenviren natürlich in einer Algenkultur vermehrt. Der hat also Algen im Becken gehabt und hat die infiziert und dann sind die Viren gewachsen. Und menschliche Viren wachsen halt nun mal nicht auf Algen, sondern wachsen auf menschlichen Zellen und auch nicht auf allen. Das heißt, ich muss zwingend immer eine Zellkultur mit der geeigneten Zellart haben. Früher hat man auch häufig einfach wirklich Tiere genommen, um die Viren zu vermehren. Und die Zellkultur ist sozusagen, Gott sei Dank, inzwischen für alle möglich. Dann brauche ich keine Versuchstiere mehr, um die Viren anzuzüchten. Und viele sagen eben, das ist keine Isolation, weil das ist ja eine Zellkultur.
Aber das geht ja doch gar nicht anders. Das Problem ist, dass die Koch'schen Postulate betrafen ja gar nicht Viren, die betrafen Bakterien.
Genau, und es sind Postulate. Es sind ja keine ehernen Naturgesetze, das sind Forderungen. Das ist das Entscheidende.
Also wie mache ich das denn jetzt? Also ein Koch'sches Postulat, wenn ich das sinnvoll auf den Bereich nicht Bakterien, sondern auf den Bereich Viren anwenden möchte, wie muss das dann aussehen?
So wie ich das eben... Das war ja bei der Auslobung ein Punkt. Für das Rinder-Coronavirus geht es tatsächlich. Das heißt, ich kann es aus den, ich nehme Flatschen von dem Durchfall, von dem
Moment, Ritt. Wir müssen, glaube ich, noch mal einen Schritt vorweg. Das war mein Fehler jetzt.
Was die Koch'schen Postulate sind.
Genau, das muss ich erst mal sagen, der arme Zuschauer. Teilen wir eben das mal mit. Also, was sind die Koch'schen Postulate?
Die Koch'schen Postulate. Also erstmal, Robert Koch ist ja seit dem Robert-Koch-Institut, glaube ich, jedem mehr oder weniger ein Begriff, ja. Und er und seine Schüler haben dann überlegt, wie kann ich Infektion nachweisen? Und da ging es eben darum, die sogenannten Koch'schen Postulate. Ich schaue gerade mal, die Koch'schen Postulate, die sind 1890 auf so einem Kongress in Berlin, hat er die mal formuliert. Das ist das Entscheidende. Das sind ja jetzt von ihm persönlich formulierte Thesen, wo er sagt, wie weise ich nach, dass ein Bakterium, die haben ja mit Bakterien geforscht, wir erinnern uns, Elektronenmikroskope gab es noch nicht, wie weise ich nach, dass das ein entsprechender Parasit ist. Und er hat dann eben gesagt, ich kann es sogar vorlesen, ich habe es da, soll ich es vorlesen kurz? Ja, ja. Er hat gesagt, wenn sich aber nun beweisen ließ, erstens, dass der Parasit in jedem einzelnen Falle der betreffenden Krankheit anzutreffen ist, und zwar unter Verhältnissen, welche die pathologischen Veränderungen und dem klinischen Verlauf der Krankheit entsprechen. Zweitens, dass er bei keiner anderen Krankheit als zufälliger und nicht pathogener Schmarotzer vorkommt. Und drittens, dass er von dem Körper vollkommen isoliert und in Reinkultur hinreichend oft umgezüchtet, imstande ist, von neuem die Krankheit zu erzeugen. Und das ist der Punkt, an dem sich alle immer da streiten. Die sagen, es gibt keine Viren. Dieser Punkt, von dem Körper vollkommen isoliert, in Reinkultur umgezüchtet.
Geht nur bei Bakterien.
Genau, das heißt, also vollkommen isoliert geht zwar zu einem sehr hohen Prozentsatz, eben bei solchen Viren, die tatsächlich in großer Menge irgendwo vorkommen, ja, also wie eben dieses Rinder-Coronavirus, da kann man halt eben, wie gesagt, dieses Rinderkot nehmen und durch Spülung, Waschen, Zentrifugation, Gradienten dann eine sehr hochreine Viruskultur tatsächlich bekommen.
Man kann es aber nicht außerhalb des Körpers vermehren, das ist das Problem.
Genau, wenn ich das jetzt wieder züchten will, muss ich entweder das in eine Rinderzellkultur geben oder das nächste Rind infizieren. Ja, und das ist, er hat es aber auch damals schon gesagt, ja. Er hat nämlich damals auch schon gesagt, dass er eine obligate Anzucht der Erreger in Kultur, ohne die Kultur zu definieren. Ja, er hat ja gesagt, in Reinkulturen hinreichend oft umgezüchtet. Und klar, die haben damals die Bakterien auf diesen Agarplatten gezüchtet, ja. Aber es gibt ja auch Bakterien, die intrazelluläre Parasiten sind. Es gibt etliche obligat intrazelluläre Parasiten, die eben nicht Viren sind, und auch die müssen in Zellkultur angezüchtet werden. und erfüllen trotzdem die sogenannten Koch'schen Postulate. Ich kannte die ehrlich gesagt gar nicht, weil damit hat man sich in der Virologie nie auseinandergesetzt, weil die eben historisch für eben Bakterien gemacht wurden. Und das Ganze ist jetzt erst durch diese, es gibt keine Viren, überhaupt erst hochgespült worden, das Thema.
Das heißt also, ich kann nicht wie bei den Koch'schen Postulaten einfach Bakterien ohne einen Wirt anzüchten. Da müsste ich halt ein entsprechendes Substrat haben, also worauf die wachsen können. Und ja, ich muss die Nährstoffe haben, die die Bakterien brauchen. Und ich muss die Umgebung schaffen. Das heißt, richtig, also im schlimmsten Falle mögen die keinen Sauerstoff, dann habe ich Schwierigkeiten.
Ja, bei Clostridien muss ich halt anaerob arbeiten, genau.
Genau, und das ist nicht ganz so einfach. Ne? Dann krepieren mir die Bakterien alleine schon wegen des Sauerstoffs, der für viele Mikroorganismen tödlich ist.
Ja. Ja.
Das ist das eine. Und jetzt muss ich als Virologe, also müssen Sie als Virologe, müssen dann halt mit Zellkulturen arbeiten, weil ja die Viren eben nur in Zellen wachsen. Das ist ja deren Hauptfunktion.
Ja.
Gut. Das noch ganz zum Abschluss. Ja, dann, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Also ich lerne auch immer gerne noch was dazu, noch zwischendurch.
Ich hoffe, es war nicht zu wild.
Naja, also die Frage ist halt, also wir merken das ja. Also wir beide reden ja auf einer Ebene, da muss man erstmal aufpassen, dass man auch den Zuschauer noch mitnimmt. Ich hoffe, wir haben das einigermaßen geschafft. Ja, erstmal vielen Dank, Frau Professor Ulrike Hämmerer.
Gerne.
Liebe Zuschauer, ich hoffe doch, dass ich Sie mitnehmen konnte bei dem ganzen Gespräch und die Frau Kämmerer auch. Wenn Sie meinen, dass das eine Sendung ist, die auch an Ihre Bekannten weitergegeben werden sollte, dann machen Sie das doch und versuchen Sie es doch über die sozialen Medien, zum Beispiel über X, über Getter oder Telegram. Wo finden Sie uns da? Zum Beispiel, das finden Sie auf unseren Seiten, nämlich auf apolut.net. Dort finden Sie auch Spendeninformationen und wenn Sie meinen, dass diese Sendung den ein oder anderen Euro wert war, dann gucken Sie da mal rein. Ja, dann an Sie nochmal die Aufforderung, wenn Sie meinen, dass Sie was Neues haben. Darüber haben sich die beiden noch gar nicht unterhalten. Also ich habe hier irgendwie eine Dokumentation über ein Virus, den es doch vielleicht dann doch nicht gibt, von dem Sie bisher immer dachten, dass es den gibt, oder noch eine ganz andere wichtige Information, die durchdiskutiert werden sollte. Dann schicken Sie uns das zu. Und in einem halben Jahr zum Beispiel können dann Frau Kämmerer und ich dann uns darüber wieder unterhalten und mal schauen, ob sie dann tatsächlich was gefunden haben, wo wir dann einfach sagen müssen, ja, das haben wir bisher anders gedacht, dass es das gibt und der Zuschauer hat dann schlüssig nachgewiesen, das gibt's nicht. Das kann ja immer mal wieder passieren. Wir haben das in der Biologie ja schon häufiger gehabt, wie wir es auch erwähnt haben, dass da immer mal wieder sicher geglaubte Erkenntnisse über den Haufen geschmissen wurden. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen, und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.